Ja, ich bin mir sicher, dass viele von euch Ziele für das Leben haben. Die etwas Jüngeren unter euch freuen sich vielleicht, wenn sie endlich mit der Schule oder dem Studium fertig sind oder endlich 18 werden. Der Abschluss von der Schule, vom Studium ist vielleicht in greifbarer Nähe. Das Ziel ist es jetzt noch, die letzten Prüfungen souverän abzuschließen. Andere sind schon einen Schritt weiter, wollen heiraten, eine gemeinsame Zukunft mit dem Partner fürs Leben planen. Andere überlegen sich, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, wieder andere ein Haus zu kaufen, das Haus umzubauen, sich beruflich weiterzubilden, befördert zu werden. Die Nächsten haben das Ziel, ihre Kinder gut zu erziehen. Vielleicht steht im Sommer der erste Schultag an. Oder du sitzt einfach gerade dankbar hier, dass du all das schon erleben durftest und möchtest jetzt vielleicht noch deine Rente genießen, reisen, jetzt, wo vielleicht alles wieder besser werden kann mit Corona, oder einfach Zeit mit den Enkeln verbringen. Die meisten von uns haben Ziele fürs Leben, und ein Ziel zu haben ist gut, denn jeder, der ein Ziel hat, ist fokussiert und zielstrebig unterwegs. Wer ein Ziel hat, setzt alles dafür ein, dieses auch zu erreichen. Wenn wir nun einmal einen Blick in die Bibel werfen, stellen wir fest, dass nicht nur wir Ziele für unser Leben haben, sondern auch Gott ein Ziel für unser Leben hat. Eines dieser Ziele ist es, dass wir Jesus immer ähnlicher werden dürfen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das Ziel ist es also, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und wir immer mehr so denken wie Jesus, so handeln wie Jesus und so reden wie Jesus. Um genau dieses Ziel geht es mir auch heute Morgen, und ich möchte gemeinsam mit euch herausfinden, wie dieses Ziel ganz konkret in unserem Leben aussieht und wie es sich auf unseren Alltag auswirken kann. Und deshalb möchte ich gleich in meinen ersten Punkt einsteigen. Welcher Christ wünscht sich nicht ein Leben, das geprägt ist vom Wirken Gottes? Ein Leben, das nur so von Begegnungen mit Gott sprudelt. Ein Leben, das eine göttliche Kultur ausstrahlt. Kurz gesagt, ein Leben, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Wer wünscht sich das nicht? Ich denke, der Wunsch ist bei uns allen da, sonst wärt ihr ja nicht hier im Gottesdienst. Doch alle von uns haben vielleicht, oder wir haben vielleicht verschiedene Vorstellungen, was denn so ein geisterfülltes Leben sein könnte. Die einen denken vielleicht, der Heilige Geist kommt besonders dann zum Zug, wenn der Pastor eine besonders gute Predigt gehalten hat. Also dann, wenn die Botschaft, die Kernaussage der Predigt bei den Gottesdienstzuhörern und Teilnehmern angekommen ist und auf Zustimmung stößt. Andere denken vielleicht, dass der Heilige Geist besonders dann zum Wirken kommt, wenn er durch seine Gaben in unserem Leben präsent ist. Also dann, wenn wir möglichst viele Heilungen, Wunder und Prophetien erleben. Und wiederum andere machen zum Beispiel den Empfang des Sprachengebets zu einem sicheren Zeichen, dass das Leben eines Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Jetzt haben wir ganz verschiedene Theorien, und am besten schauen wir in die Bibel und schauen, was sagt denn Jesus dazu? Wann ist ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt? Im Matthäusevangelium begegnen wir einer Aussage von Jesus, die sehr gut wiedergibt, wann ein Mensch oder ein Christ mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Als Jesus nämlich über Menschen spricht, deren Ziel es ist, andere zum Bösen zu verführen, spricht er: Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was meint Jesus damit? Es ist ganz einfach, die Frucht ist ein Ertrag. Also ein Baum bringt eine Pflanze, bringt eine Frucht hervor. Das Gleiche, der Ertrag einer intimen Beziehung zwischen Mann und Frau ist ein Baby. Und wer einen Handel betreibt, der erhält als Ertrag einen dementsprechenden finanziellen Betrag. Und genauso bringt unser geistliches Leben auch einen Ertrag hervor. Wir können nicht sehen, was in einem Mensch vorgeht. Doch ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin oder nicht, wird sich irgendwann ganz klar zeigen. Man kann das ungefähr so vergleichen. An einem Apfelbaum wird niemals eine Birne wachsen. Es spricht gegen die Natur des Apfelbaums, Birnen hervorzubringen. Es spricht gegen die Natur, etwas anderes wachsen zu lassen als einen Apfel. Und genauso wird ein geisterfülltes Leben das hervorbringen, was dem Wesen Gottes entspricht. Ein geisterfülltes Leben bringt Gutes und nicht Böses hervor. Und deshalb kann man mit dem eine besonders gute Predigt halten oder eine große Wirksamkeit der Gaben haben, aber es ist kein Zeichen für die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ein Pastor, der besonders gut predigt, kann trotzdem von der Kanzel runtergehen und unfreundlich sein. Und Menschen, in deren Leben die Gaben so richtig zur Ausfaltung kommen, können trotzdem die größten Streitgückel sein. Doch das alles widerspricht dem Wesen Gottes zutiefst. Das bedeutet nicht, dass eine gute Predigt oder die Gaben nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hätten. Bitte versteht mich nicht falsch. Beides ist absolut wichtig und richtig. Auch Gaben brauchen ihren Platz in der Gemeinde. Und hoffentlich spricht auch der Heilige Geist durch eine Predigt und auch durch diese heute Morgen. Doch es sind keine sicheren Zeichen, dass eine Person wirkliche Fülle des Heiligen Geistes erlebt. Der einzige Beweis für ein geisterfülltes Leben ist der gute Ertrag, den das geistliche Leben hervorruft. Dieser Ertrag wird in der Bibel auch Frucht des Geistes beschrieben. Die Frucht des Geistes beschreibt Paulus in Galater 5 in den Versen 22 und 23. Dort steht: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn wir also wissen wollen, ob wir ein geisterfülltes Leben haben, lautet die Frage nicht: Besitze ich besondere Gaben, die sich ausfalten können? Nein, vielmehr müsste die Frage nach der Frucht des Geistes in unserem Alltag lauten. Wie wird die Frucht des Geistes in meinem Alltag sichtbar? Wird sie auch sichtbar, wenn ich in schwierigen Situationen stecke? Habe ich Freude, wenn ich am Montagmorgen wieder arbeiten gehen muss? Bin ich mit anderen Menschen freundlich, die sich absolut daneben benehmen? bin ich Gott treu, auch wenn ich in einer druckvollen Situation bin. In all diesen Situationen kann ich erkennen, ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Das heißt, das, was mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, was wir dort erleben, wir erleben dort die Fülle des Heiligen Geistes, wo wir Christus immer ähnlicher werden. Ist das nicht genial? Dem Heiligen Geist geht es nicht darum, dass wir uns durch vielleicht einen falschen Gebrauch von Gaben selber aufplustern und unser Ego groß machen. Vielmehr geht es ihm darum, dass Jesus im Zentrum des Geschehens steht. Menschen um uns herum sollen nicht staunen, wieso wir so gute Gaben von Gott geschenkt haben oder wie wir die ausleben. Die Menschen sollen viel eher darüber staunen, welche Veränderungen Gott an uns vorgenommen hat. Das führt schlussendlich zur Ehre Gottes. Deshalb sollte unsere erste Frage immer die Frage nach der Frucht des Geistes sein. Wie kann die Frucht des Geistes in meinem Alltag ersichtlich werden? Die wohl schlechteste Antwort auf diese Frage wäre: Ich muss mich nur genug anstrengen und mich danach ausstrecken und dann wird das schon funktionieren. Das würde bedeuten, dass wir die Frucht selbst produzieren müssen. Das wäre mit viel Anstrengung verbunden und würde uns alle hier in die Verzweiflung treiben. Denn die Frucht des Geistes kann nicht produziert werden. Gleichzeitig ist die Frucht des Geistes auch nicht einfach so, entsteht auch nicht einfach so. Wir können uns also nicht einfach in die Sonne legen und warten, bis die Frucht vom Baum fällt. Was heißt das nun konkret? Und dazu würde ich gern das Beispiel einer Pflanze verwenden. Jeder, der gerne im Garten arbeitet, weiß, dass jede Pflanze auch verschiedene Bedingungen benötigt, damit Frucht entstehen kann. Wer also möchte, dass an einer Pflanze Früchte wachsen, muss die Pflanze immer wieder gießen, düngen und um die richtige Umgebung besorgt sein. Auf die Frucht des Geistes bezogen ist es genau gleich. Auf der einen Seite haben wir die Verantwortung. Das bedeutet, dass wir um die richtige Umgebung bemüht sein sollen. Wir sollen unser geistliches Leben wie eine Pflanze gießen, düngen und den richtigen Boden suchen dafür. Und dafür bietet die Gemeinde die besten Voraussetzungen. Ohne die Gemeinschaft der Gläubigen ist die Frucht des Geistes im Leben eines Christen nicht möglich. Letzte Woche hat Matthias schon sehr eindrücklich über die Gemeinde gepredigt und wie wichtig es ist, als Christ die Gemeinschaft der Gläubigen zu suchen und darin eingebettet zu sein. Es ist nicht gut, wenn wir uns aus der Gemeinde zurückziehen. Denn wenn der Glauben Frucht bringen soll, dann müssen wir auch dazu die Gemeinde haben. Gerade jetzt, wo der Bundesrat uns praktisch alle Maßnahmen weggenommen hat, aufgehoben hat, haben wir noch so viel mehr Gründe, wieder in die Gemeinde zu kommen. Uns als Leitung ist es deshalb ein großes Anliegen, dass wir miteinander die Gemeinschaft erleben dürfen, die uns in den letzten 2 Jahren verwehrt blieb. Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, ab nächsten Sonntag den Livestream nicht mehr anzubieten. Gemeinde ist nichts, was virtuell stattfindet, sondern vor Ort lebendig sein muss. Der Gottesdienst für alle nächsten Sonntag bietet dazu die besten Voraussetzungen. Und deshalb möchte ich euch hier und jetzt nochmal ganz herzlich einladen. Ihr seid herzlich willkommen, mit uns zusammen das große Comeback der Gemeinde zu feiern. An diesem Sonntag, an dem Gottesdienst für alle. Denn schlussendlich braucht es die Gemeinde, damit jeder von uns Frucht bringt. Die zweite zentrale Voraussetzung, die Jesus für die Frucht des Geistes nennt, steht in Johannes 15, Vers 5. Dort steht: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das absolut Entscheidende für die Frage, wie viel Frucht oder ob wir Frucht bringen oder nicht, ist die Verbindung mit Jesus. Wer seinen Alltag ohne Jesus verbringt, wird auch keine Frucht tragen. Das Entscheidende ist also eine tiefe und innige Beziehung zu Jesus. Hierbei geht es nicht einfach darum, dass wir sonntags einmal in den Gottesdienst kommen, unter der Woche vielleicht einmal einen Hauskreis besuchen. Vielmehr steht hier, dass wir mit Jesus verbunden bleiben sollen. Verbunden bleiben hat etwas mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus zu tun. Es geht darum, dass Jesus jederzeit in unserem Leben präsent ist. Bei der Arbeit, beim Essen, in unserer Freizeit. Beziehung mit Jesus bedeutet, dass wir unser ganzes Leben, unseren Alltag mit Jesus teilen. Wir teilen die freudigen Augenblicke, aber auch die traurigen Momente. Kurz gesagt, ein Leben mit Jesus in einer echten Beziehung. Wenn wir das tun, dann wird die Frucht des Geistes der Teil unseres Christseins sein, den Jesus uns schenkt. Wenn wir nun wieder das Beispiel der Pflanze vor Augen haben, bedeutet das, wer mit Jesus verbunden bleibt, der wird auch erleben, wie Gott dieser Pflanze Wachstum schenkt und daraus Frucht entsteht. Die Frucht des Geistes kann also nicht aus eigener Kraft produziert werden. Die Frucht des Geistes ist vielmehr das Ergebnis einer innigen und echten Beziehung mit Gott. Wir sehen also, dass Gott sich Beziehungen wünscht. Doch tiefe und innige Beziehungen waren nicht immer möglich. Damit ihr besser versteht, was ich meine, möchte ich jetzt in meinem zweiten Punkt etwas weiter ausholen. Denn die Beziehung von den Menschen mit Gott war seit Beginn dieser Welt das Ziel Gottes. Gott pflegte mit den ersten Menschen eine tiefe und innige Beziehung. Doch an einem Abend war alles anders. Als Gott in den Garten Eden kommt und Gemeinschaft mit den Menschen sucht, verstecken sich die Menschen vor ihm. Sie haben Angst vor ihm. Das Problem der Menschen war, dass sie gegen das eine einzige Gebot Gottes verstoßen hatten. Das eine gute Gebot Gottes hatten sie gebrochen. Sie fühlten sich schuldig vor Gott. Doch das war nicht alles. Dadurch zerstörten sie die Beziehung zu Gott. Und als sie erkannt hatten, als sie diese Frucht aßen und erkannt hatten, dass sie nackt waren, schämten sie sich und machten sich Kleider aus Feigenblättern. Durch ihr Fehlverhalten zerstörten Adam und Eva eben nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zu anderen Menschen und zu sich selbst. Welche zerstörerische Kraft dieses Fehlverhalten aufweist, wird ganz deutlich und krass im ersten Buch Mose in den folgenden Kapiteln geschildert. Mord, Totschlag, Sittenlosigkeit und Gotteslästerung. Es kommt sogar so weit, dass Gott dem Treiben der Menschen ein Ende setzt. Er kann nicht mehr zuschauen und macht einen Neuanfang mit Noah und seiner Familie. Doch auch danach geht es nicht viel besser weiter. Die Menschen leben in zerstörerischen Beziehungen ohne Gott. So weit hat es der Mensch also ohne Gott gebracht. Doch Gott ist noch nicht am Ziel. Gott hat eine Vision, ein Ziel vor Augen. Er sehnt sich danach, Beziehung mit uns Menschen zu leben. Er möchte mit uns in eine Beziehung kommen, uns gesunde Beziehungen schenken, die nicht von dieser zerstörerischen Kraft geprägt sind. Er möchte, dass wir selbst mit uns selbst im Reinen sind. Und dieses Ziel erreicht Gott, indem er Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, auf diese Welt schickt. Jesus wurde damit zum Schlüssel der Wiederherstellung dieser Beziehung. Jesus stirbt am Kreuz stellvertretend für uns und nimmt all das, was diese Beziehungen zu Gott, zu anderen Menschen und zu uns selbst zerstört, auf sich. Er nimmt die Trennung, die Gottverlassenheit auf sich und schenkt uns einen neuen Zugang zum Vater im Himmel. Erst durch Jesus entsteht Hoffnung auf die Beziehung, auf Wiederherstellung dieser Beziehung. Das alles können wir jedoch in vollkommener Art und Weise erst im Himmel erleben. Solange wir auf dieser Erde sind, werden wir immer wieder mit dieser zerstörerischen Kraft der Sünde konfrontiert sein. Doch wieso habe ich das jetzt alles ausgeführt? Um euch zu demotivieren? Nein. Vielmehr habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Das, was uns für das Leben im Himmel mit Gott versprochen ist, können wir jetzt schon ansatzweise erleben. Die Frucht des Geistes zeigt uns, dass es möglich ist, Beziehungen zu Gott, zu anderen Menschen und zu sich selbst zu haben und zu leben, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Wenn wir die Verse aus Galater 5 noch einmal ganz genau lesen, stellen wir fest, dass Gottes Geist oder die Frucht des Geistes auf all diese drei Beziehungen eine Auswirkung hat. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. All diese Begriffe haben mit diesen drei Beziehungen zu tun. Der Heilige Geist zeigt uns also durch die Frucht des Geistes ansatzweise, was uns im Himmel erwartet. Ist das nicht genial? Gott ist nicht nur der Gott, der uns die Beziehung zu uns sucht, sondern auch Wiederherstellung und einen Vorgeschmack darauf gibt, wie Beziehungen eines Tages im Himmel aussehen werden. Es ist aber nicht nur ein Vorgeschmack, es soll nicht dabei bleiben, denn gerade der Vorgeschmack soll uns anspornen, die Beziehung zu Gott zu investieren. Denn wer ernsthaft mit Jesus unterwegs ist, der wird erleben, wie es ist, wenn der Heilige Geist uns unsere Beziehungen erfüllt. Denn der Heilige Geist wird mit seiner Frucht in jede Art von Beziehung hineinkommen. Er ist derjenige, der uns hilft, treu zu sein und zu bleiben. Kurz gesagt, er wird unsere in eine Beziehung oder in Beziehungen führen, die von der Kultur Gottes, von der Frucht des Geistes geprägt sind. Jetzt wissen wir, dass was die Frucht des Geistes ist, in welchen Lebensbereichen sie sich auswirkt und wie wir konkret Frucht bringen können. Und deshalb möchte ich jetzt noch die Frucht des Geistes etwas genauer betrachten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in dem Bibeltext nicht die Rede von Früchten ist, sondern von Frucht? Dass hier Frucht und nicht Früchte steht, ist nicht etwa ein Zufall oder ein Fehler. Es gibt nämlich nicht einfach die Frucht Freundlichkeit und eine weitere Frucht Treue. Es ist vielmehr eine Frucht mit mehreren Aspekten. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen wie eine Orange. Eine Orange ist zwar eine Frucht, besteht aber aus mehreren Fruchtschnitzen. Genauso ist die Frucht des Geistes auch in mehrere Fruchtschnitze unterteilt. Wenn wir davon sprechen, dann müssen wir auch wissen, dass all das zusammengehört. Der Heilige Geist wird nicht nur Güte schenken und die anderen Aspekte vernachlässigen. Die Frucht des Geistes ist vielmehr ein Gesamtpaket. Wer die Frucht des Geistes hat, der ist nicht nur gütig, sondern auch enthaltsam und so weiter. Nun könnte ich die Auswirkungen auf unser Leben von jedem einzelnen Fruchtschnitz aufzeigen, doch ich glaube, dann würden wir heute Abend noch hier sitzen. Das ist unheimlich viel Stoff. Darüber könnte man eine ganze Predigtreihe gestalten. Ich möchte dennoch den Versuch starten, die Frucht des Geistes im Ganzen zu skizzieren. Viele Ausleger sind sich einig, dass die Frucht des Geistes sehr gut in einem Begriff zusammengefasst werden kann. Und zwar in dem Begriff Liebe. In diesem Sinne wäre dann die Freude, die jubelnde Liebe, der Frieden, die heilende Liebe, Langmut wäre tragende Liebe, Freundlichkeit, erbarmende Liebe, Güte, schenkende Liebe, die Treue, die verlässliche Liebe, Sanftmut, demütige Liebe und Selbstbeherrschung, die verzichtsbereite Liebe. Ich bin der Ansicht, dass man die Frucht des Geistes so sehr gut zusammenfassen kann und deshalb möchte ich jetzt noch auf den Aspekt der Liebe eingehen. Liebe ist ein Begriff, der heute ganz verschieden verstanden wird. Heutzutage verstehen viele unter dem Begriff Liebe Toleranz. Man soll den anderen tolerieren. Ein Stichwort: Love is love. In diesem Sinne darf Liebe den Lebensstil des anderen nicht hinterfragen. Unter dem Begriff Liebe wird aber auch die romantische Liebe von einem frisch verliebten Pärchen verstanden. Und auch in der Gemeinde hören wir immer wieder den Begriff Liebe. Liebe deinen Nächsten. Wir sehen, nicht jeder füllt den Begriff Liebe mit demselben Inhalt. Weil wir in der deutschen Sprache nur ein Wort für die Liebe haben, ist es schwer herauszufinden, was unter dem Begriff Liebe zu verstehen ist. Ganz anders ist es in der griechischen Sprache, wo das Neue Testament ja geschrieben wurde. Sie kennt mehrere Begriffe der Liebe. Wenn wir also die Frucht des Geistes, wenn es um die Frucht des Geistes geht, steht hier im Bibeltext das Wort Agape für die Liebe. Agape ist eine selbstlose Liebe. Dieses Wort drückt auch die unglaubliche und unverdiente Zuwendung Gottes zu uns Menschen aus. So heißt es in Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Die Liebe kann auch so definiert werden. Agape ist die Geisteshaltung, die nie etwas anderes als das höchste Gut für den Mitmenschen sucht. Agape ist die Liebe, die nicht einfach von Emotionen gesteuert wird. Sie kann auch völlig emotionslos sein. Agape ist gebend, opfernd, mitleidend. Agape baut Beziehungen, gute Beziehungen und hilft anderen, ohne die Kosten dafür zu berechnen. Und diese Liebe wird auch von dem Willen gesteuert. Wenn wir also die Frucht des Geistes, von der Frucht des Geistes als Liebe sprechen, wird klar, dass diese Liebe mehr als bloße Gefühlsregungen sind. Christliche Liebe ist viel eher das, was wir tun, als das, was wir fühlen. Liebe lässt Gutes auf andere herabregnen, genauso wie Gott es für uns getan hat. Agape-Liebe bedeutet, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt und andere Menschen durch uns in seiner Liebe begegnet. Christliche Liebe unterscheidet sich also massiv von der gewöhnlichen menschlichen Liebe. Sie umfasst die ganze Person, das Herz, den Verstand, die Gefühle, den Willen. Mit dieser Liebe verlieben wir uns nicht, sondern entscheiden uns sogar dazu, Menschen zu lieben, die es aus unserer Sicht, unsere Liebe nicht verdient hätten. In diesem Sinne triumphiert Jesus über unserem Ego. Und deshalb kann Jesus auch sagen, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich frage dich deshalb, wie sieht das bei dir aus? Hast du diese Liebe? Oder gibt es immer noch Menschen, die dir ein Dorn im Auge sind? Möchtest du ihnen nicht in genau dieser Liebe begegnen? Ich möchte euch alle fragen, für was sind wir hier als FEG Thayingen in diesem Dorf und in dieser Region bekannt? Kann man an dieser Gemeinde erkennen, dass wir einander lieben? Mein Wunsch ist es, dass wir immer mehr lernen, was es heißt, so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Ich wünsche mir, dass wir als FEG Thayingen für uns eine Liebe zueinander entwickeln, für die wir bekannt werden. Und ich wünsche mir, dass Gott bei mir den Anfang macht und mir hilft, seine Liebe besser zu verstehen und zu lernen, so zu lieben, wie er liebt. Ich könnte nun noch viele weitere Aspekte der Liebe aufzählen, aber mir rennt die Zeit davon. Und deshalb möchte ich noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was ich am Anfang dieser Predigt gesagt habe. Ganz am Anfang habe ich gesagt, es ist gut, Ziele im Leben zu haben. Denn wer ein Ziel hat, ist fokussiert und zielstrebig unterwegs. Paulus fordert uns nun in Galater 5, Vers 25 dazu auf, unser Ziel auf das Ziel Gottes auszurichten. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Der Heilige Geist ermöglicht uns ein ganz anderes Leben, als wir es bis anhin kannten. Durch ihn können wir die Liebe Gottes erfahren, aber auch durch ihn können wir auch diese Liebe weitergeben. Dafür ist es aber entscheidend, dass wir unser Denken, unser Reden und unser Handeln auf das ausrichten, was Gottes Willen entspricht. Konkret bedeutet das nun, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu Jesus leben sollen. Dann wird unser Denken, unser Reden und unser Handeln vom Heiligen Geist bestimmt. Und genau dann kann echte Frucht in unserem Leben entstehen. Wenn du heute Morgen diese Predigt gehört hast und dich noch nie auf eine Beziehung mit Jesus eingelassen hast, dann möchte ich dich dazu ermutigen, mach diesen Schritt heute Morgen. Geh auf Jesus zu und beginn eine Beziehung mit ihm. Ich helfe dir gerne dabei und zeige dir, wie das geht. Komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Vielleicht hast du heute Morgen auch festgestellt, dass du dich einmal auf Gott eingelassen hast, dich aber von ihm abgewendet hast. Ich möchte dir gerade heute Morgen sagen, Jesus streckt seine Hand aus zu dir. Er möchte dir seine Hand geben, dir aufhelfen und wieder mit dir in einer tiefen und innigen Beziehung leben. Wie ist deine Antwort? Vielleicht lebst du die Beziehung mit Jesus und erlebst auch, wie wunderschön das sein kann. All diejenigen, die bereits mit Jesus unterwegs sind, möchte ich dazu ermutigen, bleibt dran. Bleibt wirklich eng verbunden mit Jesus und bezieht ihn jeden Tag in euren Alltag mit ein. Denn so könnt ihr Frucht bringen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmal, bist du der, wo Beziehungen schafft, wo unsere Beziehungen innenführt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die geprägt ist von deiner Liebe, wo erkannt wird an deiner Liebe und wo in der Beziehung zu dir tief verankert ist. Danke vielmal, hast du heute Morgen gewirkt und hast du jedem Einzelnen heute Morgen etwas ganz Spezielles mit auf den Weg gegeben. Und ich bitte dich, dass das tief ins Herz hineingehen darf und dass wir immer tiefer so in die Beziehung zu dir kommen dürfen. Amen.